11. Oktober, 21.36 Uhr. Wie du immer gleich ganz panisch auf die Uhr schaust. Wenn ich dich vorher frage, wie viel Uhr ist es denn, dann sagst du mir die Uhrzeit, dann frage ich dich noch 10 andere Sachen und dann guckst du mir die ganze Zeit auf die Uhr, weil du Bammel hast, dass ich dann sage 21.36 Uhr, obwohl es mittlerweile schon 21.37 Uhr
ist. Es jetzt auch, jetzt aber es war noch, zu dem Zeitpunkt hat es noch gepasst.
Ja. Wie geht's dir?
Relativ gut.
Relativ gut?
Ja.
Von welcher Relativität ist das denn
ab? Ja. Im Vergleich, also relativ gut im Vergleich zum so Mittel der letzten Wochen so, ja.
Okay. Und das liegt woran?
Naja, es ist entweder daran, dass das Mittel der letzten Woche recht niedrig war, oder das kann man jetzt so oder so begründen. Also,
ja, dann begründe doch mal.
Also ich würde sagen, dass es relativ gut ist, also besser als im Vergleich zur letzten Zeit liegt daran, dass ich heute viel Zugzeit hatte und das ist insgesamt natürlich erstmal entspannend so im Vergleich zu dem üblichen Alltag. Gleichzeitig war ich in der Zeit noch relativ produktiv, habe auch nochmal geschlafen, dadurch bin ich nicht ganz so müde wie sonst. Ich habe den Physikübungszettel gemacht, das ist sowieso definitiv das, was am einfachsten geht. Und was manchmal sogar, wenn es klappt, wenn man im Flow ist, sogar irgendwie ein bisschen Spaß macht, das ist auch sonst selten der Fall. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt hier zu Hause bin, dass wir wieder podcasten. Dadurch, das sind alles Faktoren, die sind jetzt gegeben, die waren in den letzten Tagen nicht gegeben und deswegen geht es mir im Vergleich zu diesen Tagen jetzt relativ gut.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Und ich kann es auch total nachvollziehen. Diejenigen, die es vielleicht nicht nachvollziehen kann, muss man erklären, für dich hat sich in den letzten, sind es jetzt schon 4 Wochen? Ja, ne?
Ja.
Ziemlich genau 4 Wochen sogar, oder? Heute ist der 11., wir sind glaube ich am 9. September oder 8. September sind wir, am 7. September sind wir runtergefahren und am 9. ging Pre-Study los, glaube ich, oder so, wenn ich mich recht erinnere. Eine sehr gravierende Veränderung in deinem Leben, irgendwie vielleicht, was heißt vielleicht? Ich würde sogar sagen, mit absoluter Sicherheit die gravierendste Veränderung, die du bisher so in deinem ganzen Leben hattest, oder?
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, so das Mittel war jetzt nicht so gut insgesamt, woran lag das denn?
Naja, um ehrlich zu sein, ist das wo was zu erwarten gewesen wäre eigentlich. Es ist extrem viel Arbeit. Was bin ich prinzipiell gewohnt? Es gab schon viele Phasen, wo ich vergleichbar viel Arbeit hatte.
Aber lass mich ganz kurz fragen. Ja. Es war doch eigentlich dein Plan und ich weiß doch, wie sehr du dich an Pläne hältst, dass du guckst, naja, welche Vorlesungen muss ich denn jetzt mal so mitmachen? Und dann ergeben sich genügend Situationen, halt auch schon mal irgendwie erst Dienstag zurückzufahren oder vielleicht den Donnerstag schon heimzukommen und den Rest eigentlich von zu Hause zu machen. Warum machst du das nicht einfach so?
Also das war tatsächlich der Plan. Aber es war ja sozusagen ein Teilplan des übergeordneten Plans und den habe ich dann nach ungefähr 30 Sekunden Vorkurs verworfen, weil klar war, dass dieser Teilplan den übergeordneten Plan gefährden würde. Das muss ich mal so formulieren. Also das ist nicht realistisch einfach. Das funktioniert nicht. Ich sollte auf keinen Fall mehr Vorlesungen überspringen als notwendig. Und ich muss ja eh schon ein paar auslassen wegen Terminen. Deswegen, oder wenn ich mal krank werde vielleicht, deswegen sollte ich dort nicht zu nachlässig werden.
Ja, denn inhaltlich ist es schon fordernd, kann ich das so beschreiben?
Ja, auf jeden Fall fordernder, als ich erwartet habe.
Genau, haben wir aber ja in den letzten Folgen auch schon intensiver darüber gesprochen, deswegen brauchen wir das ja jetzt nicht nochmal in aller Breite ausführen. Was gab es denn Schönes, was du letzte Woche erlebt hast?
Also was ich sehr cool fand, in der Physikvorlesung ging es um Aufzüge teilweise.
Nein.
Ja, also ging es um beschleunigte Bezugssysteme. Und als Beispiel, also als Rechenbeispiel, haben wir uns mit einem Aufzug beschäftigt. Und mit einem Aufzug, der praktisch beschleunigt oder bremst und den Kräften, die dann auf die Person im Aufzug wirken. Also man hat damit halt besprochen, dass wenn der Aufzug nach oben fährt, dann haben wir praktisch eine größere, dann addiert sich ja praktisch die Beschleunigung des Aufzugs nach oben, addiert sich auf die Normalkraft, die du spürst. Das heißt, du fühlst dich schwerer. Und wenn du nach unten, wenn der Aufzug nach unten fährt, dann fühlst du dich eben leichter. Das war praktisch das Rechenbeispiel, mit dem wir uns beschäftigt haben. Du stellst dann ja praktisch so Kräfte, ja, Situationen da mit so Pfeilen, und du hast halt eine Gravitationskraft, du hast eine Normalkraft und du hast dann die entsprechenden Reaktionskräfte gemäß des dritten Newtonschen Axioms, und damit berechnest du dann halt, welche Kräfte wirken auf diesen Körper und wie bewegt er sich. Und ja, da ging es eben um diese Aufzüge und auch darum, dass wenn praktisch der Aufzug sich mit Kunst, also das ist jetzt nichts Neues, das lernt man auch in der Schule schon, dass wenn der Aufzug sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt und keine Fenster hat, dass es dann keinen, also prinzipiell keinen Weg gibt, ihn zu unterscheiden von einem stehenden Aufzug, weil konstante Geschwindigkeit und gar keine Geschwindigkeit, diese Situationen sind physikalisch äquivalent. Ja, und dann ging es eben weiter mit Inertialsystemen, also letztlich mit ist man dann dazu übergegangen, dass man sagt, ja, gleichförmig bewegte Systeme und ruhende Systeme, da gelten praktisch die gleichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Objekte bewegen sich auf geraden Bahnen, wenn keine Kräfte auf sie wirken. Und wenn ein Aufzug zum Beispiel beschleunigt oder abbremst, dann ist es kein Inertialsystem mehr, weil eben nicht die üblichen Gesetzmäßigkeiten gelten, wie sie außerhalb des Fahrstuhls gelten würden. So. Ja, da haben wir eben den Aufzug als Rechenbeispiel genommen und das hat mir natürlich sehr gut gefallen.
Okay, dann möchte ich meine Frage ein wenig spezifizieren. Was war denn dein schönster Augenblick in der letzten Woche oder meinetwegen auch in den letzten 14 Tagen? Wir haben uns jetzt 14 Tage ja nicht gesehen, weil du am letzten Wochenende gar nicht daheim warst. Außerhalb des Unigeländes.
Außerhalb des Unigeländes. Darüber müsste ich, denke ich, mal ein bisschen nachdenken. Ich war halt.
Da warst du nicht so häufig,
ne? Nee, also außerhalb des Unigeländes habe ich eigentlich tatsächlich häufig nur geschlafen und.
Aber du hast ja auch viel gelernt. Gab es vielleicht so ein Erkenntnismoment, an den du dich erinnerst? Oder ist das in seiner.
Das war meistens auf dem Unigelände.
Das war mehr auf dem Unigelände.
Also,
aber diese Erkenntnismomente, die dich wirklich spürbar einen Schritt weiterbringen. Davon gibt es schon mehrere dann bei so abstrakt fiesen Themen, oder?
Ja, ja, natürlich. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber natürlich sind das coole Momente, aber man kann sie dann ja doch gar nicht so richtig genießen, weil man ja noch sehr, sehr viel hat so. Aber man weiß auch natürlich, wenn man das ein paar Monate oder Jahre durchhält, dann hat man. Also dann zahlt sich das halt massiv aus. So.
Okay, aber hat man in dem Moment, wenn man sich da so damit beschäftigt, eine Vorstellung dessen, wie weit dieser Weg in Schrittchen ist? Also wenn du jetzt einen Erkenntnisgewinnschritt machst und dir den als einen kleinen Mosaikstein oder als ein fehlendes Puzzleteil in einem 5000-Teile-Puzzle vorstellst, oder, nee, nicht 5000, also in einem einfach in einem Ziel, lässt sich das für dich dann greifen, dass du sagen, oh, jetzt sind wir schon auf 75% der Strecke ungefähr oder irgend sowas, oder lässt sich das gar nicht greifen, weil es so wirr noch werden kann und weil man das in der Größe noch gar nicht abschätzen
kann? Also ich würde sagen, ich kann das einschätzen, aber es kann natürlich auch falsch liegen.
Okay, also ähnlich als wie, wenn du sagen würdest, naja, also wenn ich mal ein Studium mache, dann werde ich halt da mal dienstags erst heimfahren und mal freitags oder sowas.
Möglich, dass ich immer noch in so einer Situation bin, aber ich kann es etwas besser einschätzen als vor dem Studium, aber vielleicht verschätze ich mich auch immer noch total, das mag sein. Aber ja, vor allem.
Lass uns mal umgekehrt machen, was war denn der schlimmste Moment?
Lineare Algebra-Quiz.
Das ist montags immer, glaube ich, ne? Und was war darin das Schlimmste?
Dass ich wieder keine Punkte gekriegt habe.
Gar keine?
Also es gibt immer nur ein oder zwei Punkte oder halt keinen.
Ja, und du hast keinen Punkt bekommen.
Ja.
Wie oft ist dir das in deinem Leben in der Schule schon passiert, dass du für eine Leistung
nie.
Selbst bei den Bundesjugendspielen hast du noch Punkte bekommen. Auch als du damals an das 5-Meter-Schild
Ja, aber es war ja auch nicht der beste Wurf. Man hatte drei Versuche.
Ja, aber ich muss, da werde ich mein Leben lang dran denken müssen insgesamt, weil ich mir das, weil ich das so richtig bildlich sehe, wie du so an dieses 5-Meter-Schild wirfst, so insgesamt. Ich kann diese Technik auch richtig nachvollziehen, die du an den Tag gelegt hast.
Das war ja, also, ich weiß ja selber, wie man am besten wirft, so, aber, naja.
Ja, na, ist ja auch egal, ja.
Ja, jedenfalls, um in der Sprache der linearen Algebra zu bleiben, es ist ein Kriterium für einen Vektorraum, dass meine Punktzahl von letzter Woche in ihm enthalten ist. Aber das hat mir auch nichts gebracht.
Und ich habe es gar nicht verstanden. Das nochmal.
Ja, also es ist ein Kriterium für einen Vektorraum, dass meine Punktzahl von letzter Woche in ihm enthalten ist, weil es ein Kriterium für einen Vektorraum ist, dass er das Nullelement enthält.
Ach so.
Aber darum ging es halt leider nicht. Ich habe echt viel gelernt, aber am Ende war es dann eine in Anführungszeichen relativ banale Rechenaufgabe eigentlich. Und ich habe mich halt verrechnet. So. Und wenn man das falsche Ergebnis raus hat, dann gibt es keine Punkte. Da hat das ganze Lernen nicht viel gebracht.
Du musstest ganz banal rechnen und hast es...
Also Matrizen rechnen, ja, jetzt keine trotzdem, normalen.
Bitte, was ist denn los?
Das ist aber... Das, also, um ehrlich zu sein, hätte ich damit gerechnet.
Dann brechen wir die Scheiße ab und dann ist Feierabend.
Ja. Um ehrlich zu sein, hätte ich damit gerechnet. Weil
ich meine, in der einen Woche kommst du 4 plus 2 ist 0 oder irgendwas, in der zweiten Woche sagst du, hast du dich verrechnet oder sowas.
Auf solche Aufgaben habe ich gehofft. Als die Aufgabe dran kam mit diesen komischen Körpern, wo man praktisch eine Berechnung anstellen sollte in einem Restklassenkörper einer Primzahl, da habe ich den Punkt bekommen. Und auch überhaupt, wenn es darum geht, Dinge zu beweisen oder so, habe ich recht gute Chancen auf den Punkt. Aber bei einem, also bei einer Rechnung, wo klar ist, wie die geht, also wo es nicht die Herausforderung ist, zu verstehen, was muss man machen, sondern wo man es halt einfach ausrechnen muss in der Zeit, die man hat, da war mir, um ehrlich zu sein, also als ich die Aufgabe gesehen habe, war mir klar, das wird wahrscheinlich nichts. Also ich versuche das jetzt auszurechnen, aber ich werde ganz sicher irgendwo einen kleinen Fehler machen, dann ist das Ergebnis falsch. Das war mir in dem Moment recht bewusst. Man muss auch mal dazu sagen, meine Professorin verrechnet sich selbstständig an der Tafel. Deswegen finde ich es auch ein bisschen gemein, uns eine Rechenaufgabe zu geben.
Ja. Scheiß auf Mathe. Ich habe es schon viel früher erkannt als du.
Nee, aber ja. Mathe ist ja kein Rechnen eigentlich.
Ja, okay. Okay. Ich möchte auch diese Frage nochmal spezifizieren. Was war denn der schlimmste Moment außerhalb des Unigeländes in der letzten Woche oder in den letzten 14 Tagen?
Anreisen, würde ich sagen. Also Hinfahrten und Rückfahrten.
Die war, also die Hinfahrt, aber die Hinfahrt war doch die...
Nee, nicht nach Zürich, sondern zur Uni oder von der Uni zurück.
Ah, okay, weil so ein Gedränge ist morgens oder
ja,
so?
Ja, weil man halt dann, also ich bin halt losgefahren, bin dann in den zweiten Bus nicht reingekommen, bin in den Anschlussbus, bin in den nächsten Anschlussbus dann auch nicht reingekommen, war dann zu spät, habe keinen Platz mehr bekommen in dem Vorlesungsraum, musste dann vom einen Campus zum anderen, dieser E-Link-Shuttlebus, den es von der Uni gibt, war auch zu voll, musste ich mit den regulären ÖPNV fahren, hatte aber kein Internet, weil ich ja keine mobilen Daten in der Schweiz habe, das heißt, ich musste so eine richtige Uni Geländekarte mitnehmen und da gucken, auf Papier gucken, wo sind welche Gebäude. Dann musste ich diesen scheiß Höngerberg hochlaufen.
Oh, fuck. Und dann, hast du die, ich denke, ihr wolltet die Karte aktivieren, das wolltet ihr doch
machen. Ja, haben wir aber nicht hingekriegt. Und dann direkt danach war Quiz in Physik und das ist tatsächlich noch irgendwie gut gelaufen, aber ich hatte halt dann natürlich gar keine Vorbereitungszeit mehr und das finde ich auch einfach nicht fair. Also es ist ein konkreter Nachteil, den man dort hat, wenn man diese Busse nicht benutzen kann. Und wenn man direkt danach dann Leistungen erbringen soll, finde ich das eigentlich nicht okay so.
Wollen wir uns vielleicht doch mal damit beschäftigen, ob du den E-Roller nochmal mitnimmst nach Zürich und probierst die Strecke mit dem E-Roller zurück. Dann hast du ich meine, das kann natürlich sein, dass das gerade jetzt bei Schnee und Eis dann, dass das alles keine so sonderlich gute Idee ist oder so.
Ja.
Das weiß ich nicht. Auch je nachdem, zu welchen Uhrzeiten du dann wann, wie, wo los musst oder zurückkommst, ist ja auch schon schnell dann wieder duster. Aber ich kann mir das vorstellen, das ist ja auch ein innerlicher Druck, wenn du weißt, du hast jetzt gleich, geht Vorlesung A, B oder C los. Du weißt ja dann auch mittlerweile, wenn ich zu spät komme, kriege ich keinen Platz mehr.
Ja.
Das ist ja auch wahrscheinlich wieder so ein innerlicher Druck, der dich doppelt und dreifach. Also du kannst nicht entspannt da stehen und sagen, ja mein Gott, nehme ich halt den nächsten Bus und lese noch ein bisschen oder so.
Ja.
Okay. Warst du denn von dem ganzen Lernen auch so abgelenkt, dass du dann sofort abends gut schlafen konntest oder warst du noch lange wach?
Nee, ich habe tatsächlich, also ich war so abgelenkt, dass ich recht isoliert war von der Außenwelt. Das Einzige, was ich noch geschafft habe, ist praktisch, vielleicht ist es auch gar nicht so schlau, wenn der einzige Kontakt zur Außenwelt, dann ist ich noch irgendwie, also ich habe, als ich gegessen habe, habe ich mir parallel die Nachrichten angeschaut. Das ist das Einzige, was ich noch mitgenommen habe, so. Hm. Ist jetzt nicht unbedingt stimmungsförderlich, so, wenn man den ganzen Tag gelernt hat, und dann guckt man sich, naja. Ja, aber das war es auch eigentlich. Also ich habe ab und zu, habe ich geschrieben und wir haben ja ab und zu telefoniert. Vorm Schlafen gehen, so.
Ja.
Aber das war es eigentlich.
Ja, stimmt, weil man muss insgesamt, das haben wir diesmal gar nicht erklärt, es ist heute tatsächlich auch wieder fast eine gute Stunde lag vielleicht dazwischen,
ja.
Dass du heute am Freitagabend angekommen bist und wir eine Stunde später schon im Podcastzimmer sitzen und podcasten, weil du morgen früh schon wieder losdüst nach Köthen, zu den Köthener Filmtagen und dann von Köthen aus dann schon wieder nach Zürich zurückfährst.
Ja.
Ja, das heißt, die Stunde, die wir uns jetzt unterhalten, ist wahrscheinlich die Stunde, die uns so nach den letzten 14 recht leeren Tagen und den nächsten leeren Tagen so bleiben wird.
Mhm.
Ja, das ist etwas, wo ich mich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen muss. Ja.
Ja, gut, das ist natürlich auch nicht die Regel, dass ich das Wochenende dann noch Termine habe. Aber ja, es ist nicht besonders viel Zeit. Es ist definitiv kein Zustand, der so für immer bleiben kann.
Ja, und es steht ja auch noch das eine oder andere an, ne?
Ja.
Stuttgart, Konstanz.
Stimmt.
Dann das Online-Interview mit Japan.
Ja.
Wann ist das eigentlich?
Das
habe ich terminlich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Das habe ich auch vergessen. Aber,
fixiert ist es ja.
Ja.
Weil das hast du ja gemacht,
ja.
Ne? Ja? Okay. Dann müsstest du mir die Zeiten nochmal sagen, dann aber das können wir ja nach dem Podcast machen.
Ich weiß, auf jeden Fall ist es so, dass ich 10 Minuten habe zwischen Interviewende und Physikvorlesung.
Okay. Lass einen Schluck trinken. Auf dich und dein Studium, Jesse. Prost. Ja, wenn du jetzt die ersten 4 Wochen Revue passieren lässt insgesamt, wir haben uns darüber unterhalten, dass das Inhaltliche des Studiums, dass das etwas ist, was dich überrascht hat. Gab es sonst irgendwie Überraschungen, sei es positiv, negativ, irgendwas, wo du gesagt hast, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt?
Es gibt halt sonst nicht viel. Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wie das so wie anderen Menschen wohl so sein werden, weil das hat in meinem Kopf damals überhaupt keine Rolle gespielt. Ich dachte mir so, ja, es geht einfach weiter wie an der Schule auch. Und in der Schule ist es ja gut gelaufen. Warum soll es hier jetzt anders laufen? Aber man hat einfach viel weniger Kontakt insgesamt, weil man ja eigentlich nichts nachmittags zusammen machen kann, weil dafür hat man keine Zeit. Und also in den Vorlesungsräumen ist es halt eine viel, viel, viel angespanntere, stressigere Situation als in so einem Klassenraum. Das heißt, da kannst du auch nicht mal eben mit den Leuten zusammensitzen, irgendwie, die du kennst, sondern du musst eigentlich gucken, dass du irgendeinen Platz am Rand kriegst, damit du nicht umzingelt bist von Menschen. Und wenn du in der Mitte des Hörsaals sitzt und alle Menschen reden um dich herum, dann kannst du es auch sein lassen. Also dann kann man sich nicht konzentrieren. Das heißt, man muss eigentlich einen Randplatz finden. Und genau, dadurch hat man halt eigentlich keinen Kontakt mit anderen Menschen. Also es gibt wirklich Tage, da redet man kein Wort. So, man redet nur mit sich selbst im Kopf, wenn es um die Aufgaben geht und stellt vielleicht mal eine Frage an die Teaching Assistants oder so, aber man spricht kein einziges Wort. Oder man hat zum ersten Mal gesprochen, wenn wir telefoniert haben. Und es sei denn halt, man trifft zufällig irgendwo halt Leute, die man kennt. So. Und das ist natürlich, da verkümmert das Gehirn ein bisschen.
Fühlst du dich oft einsam?
Ist jetzt nicht, also es ist nicht das dominierende Gefühl so, aber schon, ja.
Aber es ist eher so, gut, daraus resultiert ja irgendwo auch Einsamkeit, aber dieses auch eigentlich niemanden haben, mit dem man mal so sprechen kann oder so.
Ja, also es liegt gar nicht daran, dass es dort keine Personen gäbe, aber es ist halt, liegt an der Logistik, dass es einfach man kann sich nicht treffen und man kann sich, und auf die Uni selber ist ein zu, ja, also ist man halt aufs Überleben irgendwie durch den Tag kommen, nicht angerempelt werden, irgendwo einen Platz haben, an dem man auch 2 Stunden es aushält. Das ist halt einfach eine viel unangenehmere Situation als in der Schule. Das hätte ich nicht erwartet. Also ich habe gedacht, Uni wird entspannter als Schule. Nicht inhaltlich, aber so von den Umständen, weil man ja viel mehr selbst bestimmen kann. Und
es gehen mehr Löffel drauf.
Ja.
Okay. Und hast du da für dich schon eine Strategie gefunden, die dir in irgendeiner Art und Weise beim Haushalten hilft?
Naja, ich gehe manchmal dann einfach in die Aufzeichnungsräume statt in die Vorlesungsräume.
Das heißt?
Es gibt praktisch auch noch, also die Vorlesungen werden in der Regel auch gestreamt. Und dann kann man entweder in manchen Vorlesungen mit seinem eigenen Laptop von überall zugucken oder in manchen geht man halt in einen bestimmten Raum und dort wird es praktisch gestreamt. Die sind Lehrer natürlich. Und da findet man immer einen guten Platz. Aber man kann natürlich auch keine Fragen stellen. Und man spricht natürlich dann auch mit niemandem, weil man sieht da dann ja niemanden so.
Heißt aber, wenn ich ganz kurz dazwischen frage, wenn du tatsächlich mal krank sein solltest, du gegebenenfalls zumindest die Lösung hättest, wenn du sagst, ich liege im Bett, aber ich kann mich zumindest nicht so richtig regen, dann könntest du online die Vorlesungen alle weiter verfolgen?
Also
werden die alle gestreamt?
Ja, manche werden gestreamt, manche werden nur aufgezeichnet und dann online gestellt. Man kann prinzipiell alle sehen, ja.
Okay. Gut. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
Ja, das war es eigentlich. Also Aufzeichnungsräume sind eine Möglichkeit. Aber viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
Das heißt, also ÖPNV-technisch hast du nicht noch irgendeine Strategie, spezielle Uhrzeiten oder sonstiges?
Doch, halt warten. Einfach.
Ja, warten ist ja jetzt nicht so eine.
Ja, schon, weil man fängt dann halt einfach an, in der Uni zu lernen und wartet halt, bis die Leute weg sind und dann macht man halt da weiter oder. Ja, man fährt halt nicht sofort nach Hause, sondern man wartet. So.
Also eigentlich wie früher auch in der Schule manchmal. Da ist ja auch manchmal, wenn du, je nachdem wie du Schluss hast, bist du einfach eine Stunde später gefahren mit dem Bus, ne? Ich erinnere mich. Die Professoren so, wie ist da so jetzt so nach 4 Wochen dein erstes Resümee? Du hattest ja, glaube ich, in der vorletzten Folge schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, über den guten Mann, der mit der Gasflasche als Motor auf dem Skateboard eingefahren kam oder auf dem Longboard eingefahren kam in den Hörsaal. Du hast über die Professorin gesprochen, die dich, glaube ich, schon auch ein bisschen beeindruckt irgendwie so. Also so meine ich das da immer auch rauslesen und raushören zu können. Ja. Wie hat sich die Situation so entwickelt?
Es hat sich so im Wesentlichen bestätigt, würde ich sagen. Es sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr krasse ProfessorInnen, von denen man definitiv in dem jeweiligen Feld extrem viel lernen kann. Was ich in Physik ein bisschen amüsant finde, ist, dass Physik 1 ist ja sehr experimentierlastig, also es werden sehr viele Experimente gemacht. Und die Experimente funktionieren halt nie. Also die gehen immer schief. Also so gut wie jedes, kein Experiment funktioniert richtig.
Okay.
Es kommen komplett falsche Messwerte raus und mein Professor versucht dann immer halt ein bisschen darüber irgendwie hinwegzusehen oder das, ich will nicht sagen schön zu reden, aber das halt irgendwie zu erklären oder die Ergebnisse etwas besser zu reden, als sie sind oder es vielleicht auch ein bisschen mit Humor zu nehmen, dass halt keine von diesen Aufbauten irgendwie funktioniert. Also keine Ahnung, er will irgendwas demonstrieren, er sieht die Anzeige nicht, die Anzeige ist praktisch zu uns gerichtet und er so, ja, ihr müsst jetzt hier sehen, das ist hier um einen Faktor 2 größer als hier und dann steht halt da 2 und da 2,3, nicht ganz Faktor 2 so und so geht das halt bei recht vielen Versuchen und ja, auch ist halt recht lustig, wenn er irgendein Prinzip erklärt und dann das zeige ich jetzt und dann zeigt das Experiment irgendwie das Gegenteil und er sagt, ja, also das müsst ihr mir jetzt halt glauben oder so. Ja,
das ich sehe schon, das ist alles richtig gut investiert, ich sehe das schon, ja.
Oder so, dann wird halt erklärt, ja, und da kommt ja noch Reibungskraft und da kommen noch ganz viele Kräfte dazu, die wir jetzt nicht berücksichtigt haben, die sorgen dann dafür, dass es so und so. Aber die Experimente funktionieren halt irgendwie nicht so. Manche schon, aber wo konkrete Messwerte in der Regel rauskommen, halt weniger gut. Und es gibt so ein bisschen den, also es gibt überhaupt, es gibt die Bezeichnung Pauli-Effekt, weil dieses...
Auch von diesem Wolfgang
Pauli? Ja, genau. Wolfgang Pauli war ja ein theoretischer Physiker und er hatte den Ruf, also das war so ein Phänomen, man würde jetzt eigentlich sagen, es klingt wie so ein Aberglaube, es ist natürlich auch eine kein echter wissenschaftlicher Effekt, aber es ist halt so eine anekdotische Sache, dass halt immer in Gegenwart von Wolfgang Pauli sind Experimente schiefgegangen oder kaputt gegangen oder Apparaturen sind allgemein zu Bruch gegangen, deswegen Pauli-Effekt. Oder man nennt es auch das zweite Pauli-Verbot. Es gibt ja das erste Pauli-Verbot, das ist ja sein Prinzip, dass sich praktisch in einem Atom keine zwei Elektronen im selben Zustand befinden können.
Pauli-Verbot, wir haben gerade 50.000 neue HSV-Hörer gewonnen. Ja, wenn du noch dreimal Pauli-Verbot
sagst. Ja, und das zweite Pauli-Verbot in Anführungszeichen heißt dann, dass praktisch Wolfgang Pauli und ein funktionierendes Experiment sich nicht im selben Raum befinden können. Und das war halt so... zu seiner Zeit war das praktisch so bekannt, dass ein Kollege ihn irgendwann aus Göttingen angerufen hat und ihm halt erzählt hat, ja, lustig, mir ist hier heute ein Experiment kaputt gegangen und du warst nicht mal da. Und dann ist herausgekommen, genau zu der Zeit, wo es ihm kaputt gegangen ist, ist er in Göttingen mit dem Zug umgestiegen. So. Also es, oder auch als er zu Gast war in einem amerikanischen Forschungsinstitut, ist dort der Zyklotronbeschleuniger kaputt gegangen. So. Oder als dann Leute ihn praktisch ihn damit praktisch aufziehen wollten, haben sie einen Apparat so konstruiert, dass sobald er die Tür aufmacht, wird halt etwas ausgelöst, was dafür sorgt, dass ein Experiment kaputt geht. Aber die Apparatur hat versagt, das Experiment ist nicht kaputt gegangen. So.
Okay.
Und so ging das halt irgendwie immer in seiner Gegenwart. Und das Lustige ist ja, Wolfgang Pauli war ja in der ETH. Und deswegen, ja, könnte man sagen, dass das eigentlich eine Tradition ist, die man dort fortsetzt.
Wo mir gerade einfällt, ich meine, Wolfgang Pauli ist ja einer der, der Wissenschaftler, die, ich glaube, du hast im Blog irgendwann mal über ihn geschrieben, dann ist er irgendwie im Film mit untergekommen, auch analog zu der Namensgebung St. Pauli-Prinzip. Und da fällt mir ein, dass du auch noch einen Blog-Kommentar bekommen hast, über den ich dich noch gar nicht informiert habe, dass einer der Wissenschaftler, den du ebenfalls im Blog erwähnt hast, dann doch nochmal so ein bisschen in einem anderen Licht dascheinen lässt. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wer es war. Das wollte ich ja nicht mit dir besprechen. Muss ich mal gucken. Fällt mir jetzt so gerade ein. Ja. Ja, hier ist er, der gute Albert, ne? Albert Einstein.
Ja.
Schau ganz tief in die Natur und dann verstehst du alles besser.
So einfach ist es nicht, aber ja.
Bertelmann-Socken, ja. Das ist die Karte von deinem Tutor.
Ja, ne? Die Bertelmann-Socken-Episode, die war richtig gut.
Ja,
die müsst ihr euch mal anhören, wenn ihr die noch nicht gehört habt.
Ja. Ja, was steht jetzt am Wochenende an? Du bist morgen auf den Köthener Filmtagen. Was ist da los?
Ich weiß es gar nicht so richtig, ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt. Soweit ich weiß, wird Wochenendrebellen geschaut und ich sage was dazu und beantworte Fragen und dann gibt es noch eine Lesung aus Chaos auf Augenhöhe.
Genau.
Und ich bringe Bücher mit zum Verkaufen und Signieren. Ja.
Genau. Und dann setzt du dich in Zug und fährst, rammelst wieder zurück nach Zürich.
Ja.
Und dann geht am Montag dieselbe Suppe wieder los.
Ja, mit dem Quiz.
Ja, gleich am Montag mit dem Quiz.
Ja.
Ja. Und dann weiß man eigentlich schon, ob die Woche schon im Arsch ist, so richtig.
Nee, das jetzt nicht.
Das nicht.
Ich meine, es ist ja auch sehr eher ein psychologisches Ding. Diese Quiz-Sachen, die sind jetzt auch überschaubar wichtig eigentlich. Aber es ist halt trotzdem frustrierend, wenn die Woche dann damit losgeht, dass du 0 Punkte kriegst in so einem Quiz.
Aber das ist das Quiz, was Bonuspunkte bringen kann. Habe ich das richtig verstanden, oder?
Ja, aber man braucht insgesamt, über das gesamte Jahr 16 Bonuspunkte. Und man hat jede Woche eigentlich die Chance auf 1 bis 2 Punkte. Also es muss schon irgendwie machbar sein, dass ich über ein ganzes Jahr 16 Punkte kriege.
Also du müsstest eigentlich jede dritte Woche dir einen Bonuspunkt abholen.
Ja.
Ja, okay. Das sollte ja eigentlich machbar. Wie viele Bonuspunkte hast du bis heute?
Einen. In 3 Wochen. Nee, die erste Woche war kein Quiz. Also bis jetzt.
Ach so, okay. Einen nach 3 Wochen.
Ja.
Also liegst du eigentlich im Schnitt.
Ja, genau. So könnte man es sagen.
So könnte man es sagen, ja. Ja, und dafür, dass du dann relativ wenig gelernt hast wahrscheinlich irgendwie so, außer... Den ganzen Tag nach der Uni bis nachts, bis Mitternacht, abzüglich halbe Stunde Telefonat am Abend.
Ja.
Kann man das so sagen? Ja, ne?
Ja, kann man. Aber das ist halt nicht, ich lerne ja nicht auf das Quiz zugeschnitten so, sondern ich lerne ja eigentlich auf die Prüfung zugeschnitten. Und ich weiß nicht, aber ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck, dass, also das Quiz zum Beispiel von dieser Woche, das ist definitiv keine Prüfungsaufgabe, weil solche Rechenaufgaben kommen in der Regel nicht. Und ich habe halt definitiv viele lineare Algebra gemacht. Ich habe auch viele lineare Algebra verstanden. Das Lernen hat mir viel gebracht. Ich habe gemerkt, wie ich viele Dinge verstanden habe. Aber fürs Quiz hat es halt gar nicht gebracht. So. Deswegen, man sollte sich von diesem Quiz gar nicht zu sehr irgendwie Kirre machen lassen. Aber ein bisschen, einen kleinen psychologischen Effekt hat es natürlich doch.
Hm. Glaubst du, dass dieser psychologische Effekt bei dir besonders stark ausgeprägt ist, oder?
Ich denke mal, an der Anfang.
So Quizzes, Challenges und sowas, dass dich sowas besonders zusätzlich motiviert oder so?
Ja, oder also dich antreibt? Sicherlich besonders in der Anfangsphase, weil es halt ein Schock war. Also es war ein Schock, dass das überhaupt möglich ist, so dass man in so einer Leistung, dass man da null Punkte kriegt oder so. Hm. Oder dass man, also ich bin, ich kannte das ja so nicht, dass man praktisch so ein Misserfolg. Also
du hast dich erstmal als Loser gefühlt.
Ja, könnte man so sagen. Also mir ist natürlich auch
Welcome to my life, Jesse. Welcome to my life.
Ich weiß natürlich selber, woran das gelegen hat. Ich weiß selber, dass es definitiv nicht darin liegt, dass ich nicht gut genug in Physik und Mathematik bin und dass es nicht an irgendwie mangelnder Intelligenz oder mangelnden Fähigkeiten liegt, weil ich weiß, dass ich diese Fähigkeiten selbstverständlich habe, logisch. Ich weiß auch, dass es nichts über meine Qualität als zukünftiger Wissenschaftler aussagt. Und dementsprechend rein rational, wenn ich darüber nachdenke, ist mir klar, dass es eigentlich kein Grund, sich besonders aufzuregen. Man muss halt irgendwie diese Bonuspunkte kriegen. Und selbst wenn man sie nicht kriegt, wenn es auf 0,25 Punkte ankommt bei der Prüfung, dann ist eh was schiefgelaufen. So. Deswegen rein rational würde ich sagen, könnte ich mir dort eigentlich nämlich etwas entspannen. Aber es hat einfach trotzdem eine Wirkung bei so einer offiziellen Sache, also bei so einer Leistungskontrolle letztlich, so zu versagen. Das kannte ich einfach nicht.
Mhm. Okay. Gab es Situationen der Panik für dich, was das angeht, in den letzten drei, vier Wochen? Außer an Tag 1? Oder sagen wir, lass mal die erste Woche weg, das hast du ja schon ausführlich beschrieben, dass da auch durchaus sowas, wobei Panik vielleicht selbst da das falsche Wort ist.
Ja.
Aber gab es da so Momente oder gab es so auch Momente, wo du sagst, oh scheiße, das könnte tatsächlich auch nicht funktionieren? Ich meine, da haben wir uns ja in der letzten Folge schon drüber unterhalten, dass du das komplett kategorisch ausschließt und ich ja zumindest sage, man muss sich theoretisch schon auch mal damit befassen.
Ja, also ich habe nach wie vor gar keine Angst davor, dass ich das Studium nicht schaffe, so, also dass ich tatsächlich zweimal durchfalle, davor habe ich nach wie vor keine Angst. Aber ich habe Angst vor dem, was ich dafür tun werden muss. So. Also vor der Arbeit, die so kommt und vor dem Preis, von dem ich weiß, dass ich ihn definitiv zahlen muss, um das gut zu bestehen. Das ist einfach, das wird mega unangenehm und davor habe ich ein bisschen Angst, ja.
Hm. Weil das auch so ein Brett von Berg ist, was so vor einem steht, wo man weiß, es wird keine Abkürzung geben, es wird keine Möglichkeiten geben, das in irgendeiner Art und Weise zu umgehen und trotzdem zum Ziel zu kommen. Es geht jetzt wirklich nur mit knüppelharter Arbeit.
Es gibt keinen easy way irgendwie, also wenn man halt eine Aufgabe hat, das war jetzt wirklich so, es gab Wochen, da ging es dann irgendwie um einen Beweis, den man praktisch als Übung machen sollte, das ist überhaupt so ein Ding von meinen ProfessorInnen, dass sie dann sehr gerne, also sie lesen in der Vorlesung ganz viele Sätze und Lemmata und Definitionen vor und dann Beweis Doppelpunkt Übung oder Beweis Doppelpunkt Trivial. Und es ist halt absolut nicht trivial, aber wir sollen es dann halt als Übungen machen. Und war es halt auch wirklich schon so, dass ich wirklich 3 Tage jeden Tag nach der Uni vor demselben Beweis gesessen habe und ich kam nicht wirklich voran. Und dann stellt man sich natürlich irgendwie die Frage, kann ich mir das überhaupt leisten, jetzt 3 Tage hier vor einer Aufgabe zu sitzen, ohne weiterzukommen? Auf der anderen Seite haben auch alle Professoren dringlich davon gewarnt, irgendwie sich die Lösungen anzugucken oder ist ein ChatGPT einzugeben und sich dann zu sagen, ah, ja, logisch, genau so hätte ich es gemacht, weil das ist wohl Gift für die Prüfungsvorbereitung, das so zu machen, weil man muss daran, also man anscheinend, man nimmt das
verstehen.
Man nimmt anscheinend was von dem Scheitern mit, so. Also wenn man da stundenlang vorsitzt und man verfolgt ganz viele Gedankengänge, die nicht zum Ziel verfolgen, oder man hat selbst den Einfall, wie es löst, dann ist das wohl irgendwie, ja.
Ja, aber überrascht dich das?
Weiß nicht, auf der einen
Seite.
Der
Moment des Erkenntnisgewinns löst ja auch in deinem Kopf was ganz anderes aus.
Stimmt schon, ja. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn man das Prinzip verstanden hat, müsste man es ja übertragen können eigentlich. Aber ich vertraue einfach mal dort auf das, was meine Professoren so sagen. Deswegen bin ich dann halt auch, als ich gesehen habe, okay, ich kann an diesem Beweis nicht länger sitzen, weil sonst schaffe ich meine ganzen anderen Sachen nicht, habe ich mir auch nicht die Lösung angeschaut, sondern bin ins Study Center gegangen, also praktisch in dieses, dieses Zentrum, was immer Montag, Dienstag, Mittwochabend in der Mensa ist, wo praktisch die Teaching Assistants dann sitzen und man kann dorthin kommen und
wir sitzen halt quasi Fragen Masterstudenten stellen. Und unterstützen bei Fragen rund um den aktuellen Stoff.
Ja, und da bin ich dann halt wirklich jeden Tag, also Montag, Dienstag und Mittwoch bin ich hingegangen und habe praktisch die ganzen Fragen halt gestellt, die ich hatte und habe es dann weiter versucht. Und
konnten die alle Fragen beantworten?
Nicht sofort, was mich übrigens beruhigt hat, weil die haben die Prüfung ja alle schon geschafft und man hat trotzdem gemerkt, das ist für die auch nicht trivial. Also die Aufgaben aus den ersten Wochen fordern sie auch heraus prinzipiell und die haben die Prüfung alle irgendwie geschafft, deswegen hat mich das ein wenig beruhigt, dass die jetzt dort nicht gekommen sind und gesagt haben, ja ganz klar, das geht so und so und so.
Ja,
scheiße.
Das wäre cool gewesen. Ja,
das wäre nicht so cool gewesen.
Doch, ich hätte gerne dein Gesicht gesehen, wenn der so aus dem Stegreif dann das mal so eben aufgelöst hätte, so alles.
Ja. Nee, das soll er ja auch gar nicht so.
Ja.
Sondern sie sollen ja eigentlich so Hints geben oder halt, ich soll praktisch meine Fragen möglichst konkret formulieren. Also nicht sagen, ich verstehe das
Helf
nicht,
mir
sondern, ja, sondern halt sagen, irgendwie versuchen, in Worte zu fassen, wo komme ich nicht weiter und dann kriege ich halt konkrete Antworten auf meine konkreten Fragen. So, das ist der Gedanke. Und das hat tatsächlich geholfen. Ich glaube.
Könntest du eine konkrete Frage der letzten Woche jetzt an mich nochmal stellen?
Ja, wir hatten einen Beweis, wo wir zeigen sollten. Also die Aufgabe war prinzipiell, man hat eine Teilmenge der reellen Zahlen und man soll, die hat bestimmte Eigenschaften, die sind dort angegeben in der Aufgabenstellung. Und man soll beweisen, dass diese Teilmenge ein Intervall ist. Und ich war überzeugt, dass die Aufgabe so nicht funktioniert, weil die Eigenschaften, die dort gegeben waren in der Aufgabenstellung, sind die Definition eines Intervalls. Und Definitionen kann man nicht beweisen. Sprich, dass es ein Intervall ist, folgt direkt aus der Definition. Und die Frage, die ich dann halt gestellt habe, ist, der Beweis, also ob man dort überhaupt einen Beweis führen kann, weil ich habe das auch mal abgeglichen mit meinen Notizen aus der Vorlesung und die Eigenschaften der Teilmenge, die in der Aufgabenstellung stehen, entsprechen exakt der Definition des Intervalls, die wir in der Vorlesung bekommen haben und dementsprechend folgt ohne Beweis, dass es sich um ein Intervall handelt.
Aber damit hast du es ja bewiesen.
Nee, weil das ist ja das ist ja eine Definition, kein Beweis.
Aber du hast denen doch den Beweis erbracht, dass es jetzt per Definition kein Beweis ist, aber dadurch hast du es ja irgendwo bewiesen.
Der Meinung war ich halt auch, aber das
hat nicht geklappt. Nee. Hat er sich nicht hinter das Licht führen lassen?
Nee, also das war kein Versuch, ihn hinter das Licht zu führen,
sondern
ich war
schon
überzeugt, dass das nicht funktioniert, weil man Definitionen halt nicht beweisen kann, aber es gab tatsächlich einen Beweis, mit dem man dann zeigen konnte, also man sollte die Definition noch nicht verwenden, sondern sollte eine andere Definition verwenden und dafür war da ein Beweisschritt nötig. Aber in der Prüfung, also hätte ich die Aufgabe in der Prüfung bekommen, hätte ich hingeschrieben, folgt ohne Beweis sofort, weil das war die Definition, die wir in der Vorlesung bekommen haben. Und solche verwirrenden Sachen gab es halt an vielen Stellen. Und es mir dann vielleicht sogar zu schwierig mache oder ob ich durch das Dinge, praktisch sehr genau oder vielleicht auch wörtlich nehmen, dann einen Nachteil oder einen Vorteil habe. Auf der einen Seite ist es super hilfreich, weil in der Uni-Mathematik muss man ja Beweise schreiben und dafür ist präzise Sprache eigentlich das Allerwichtigste, dass man wirklich, also zum Beispiel, man beweist irgendwas für eine Menge und schreibt aber, oder anders, man hat eine Menge und soll einen Beweis schreiben und man nimmt die Menge, ja, und für das und das Element der Menge gilt dann das und das und der Beweis ist falsch, wenn du nicht begründest, warum kannst du überhaupt ein Element der Menge auswählen? Dafür musst du vorher nämlich festlegen, dass die Menge nicht leer ist. Das heißt, du musst schreiben, sei das und das eine Menge, sei es nicht die leere Menge. Daraus folgt, dass ich ein Element wählen kann. Weil wenn es die leere Menge wäre, kannst du kein Element wählen, weil es hat keine Elemente. So, und solche Dinge musst du in mathematischen Beweisen dazu schreiben. Sonst ist es, folgt das nicht logisch daraus. Sonst ist diese Argumentationskette fehlerhaft. Und da ist natürlich diese präzise, ich denke, das ergibt total Sinn. Das entspricht auch meiner Intuition. Und da habe ich vielleicht einen kleinen Vorteil. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht aber auch dann eben die Nachteile, dass ich dann sehr schnell, ich weiß nicht, zu denen komme, ja, das funktioniert nicht und das ergibt doch überhaupt keinen Sinn und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und dann, war es schon häufig so, dass ich mit, wenn ich dann die Lösung gesehen habe, dass ich mir dachte, okay, das ist doch deutlich einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Also die Gedankengänge in meinem Kopf, die ich angestellt habe, um das Problem zu lösen, die waren gar nicht nötig dann. Deswegen glaube ich auch, dort wird es so sein, dass es von Semester zu Semester einfacher wird.
Davon ist auszugehen. Ja, davon ist auszugehen. Also nicht, das kann ich ja natürlich nicht berichten aus eigener Erfahrung, das weißt du. Aber ich hatte dir ja gesagt, dass ich letzte Woche mit jemandem gesprochen habe, der Mathematik studiert hat und der so sehr gut nachvollziehen konnte, wie du dich aktuell fühlst und so ein bisschen den sorgsamen Rat mitgeben wollte, dass es genauso ist, wie du jetzt schon auch dir selber erahnst, dass es schon durchaus nicht von Semester zu es wird nicht von Semester zu Semester schwieriger.
Ja.
Ja.
Das kann es auch nicht werden, eigentlich.
Das Zweite, was mir gerade eingefallen ist, als du so gesprochen hast, ist, als du gesagt hast, präzise Sprache, da gibt es übrigens auch einen Blog-Kommentar, wo sich jemand beschwert, dass du in der letzten Folge irgendwas sehr unpräzise ausgedrückt hast. Oder dich in irgendeiner Art, in ich kann, vielleicht müssen wir nachher nochmal gucken, bei den Blog-Kommentaren.
Ich fürchte, da will ich nicht die Zeit haben, darauf zu reagieren.
Habe ich noch gar nicht beantwortet, habe ich noch gar nicht weitergeleitet, weil ich dich nicht stressen wollte abends. Ja.
Mal gucken, ob ich den überhaupt freigebe.
Wie früher, ne? Ganz früher hast du immer alles weggelöscht, weißt du das noch?
Das mache ich, wenn ich der Meinung bin, ist etwas kein Gehalt, dann mache ich das immer noch. Aber ja, manchmal lasse ich es so einfach stehen. Also die Hürde ist gestiegen, damit ich etwas lösche. Früher habe ich alles gelöscht.
Genau, das meine ich damit. Früher hast du auch Kommentare gelöscht, wo man im weitesten Sinne sagen müsste, also für jemanden, der auch für die Meinungsfreiheit kämpft, war das schon recht rigoros. Da durfte ja nicht der Hauch eines Kritikpunkts irgendwie.
Das kann man so auch nicht sagen.
Doch, das kann man genauso sagen. Nee. Doch. Nee. Da warst du sehr empfindlich.
Ich habe halt früher, war prinzipiell meine Haltung und die habe ich etwas gelockert, aber ich finde sie prinzipiell immer noch nachvollziehbar, dass sobald irgendeine beweisbare, objektive Falschinformation in dem Text enthalten war, dass ich ihn gelöscht habe. Weil ich es nicht richtig fand, dass praktisch auf einem, und das sehe ich prinzipiell auch immer noch so, dass im Internet oder auf irgendeinem Medium falsche Aussagen und wahre Aussagen nebeneinander stehen und dass der lesenden Person überlassen bleibt, zu entscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Das sehe ich prinzipiell auch immer noch so. Aber ich versuche es jetzt ein bisschen mehr im Kontext zu betrachten. Ist der gesamte Kommentar geschrieben mit der, ja, Absicht, mit der Intention zu täuschen, oder gehe ich davon aus, dass das eigentlich ein Kommentar ist, der tatsächlich einen bereichernden, der das Ganze irgendwie bereichert, aber halt an einigen Stellen ja Informationen enthält, die falsch sind, dann versuche ich zu antworten, wenn ich die Zeit finde. Und manche lasse ich auch einfach so stehen, ja.
Ja. Ja, und ansonsten passiert ja auch wahnsinnig viel drumherum. Wir haben da so bisher noch gar nicht drüber gesprochen, aber vielleicht magst du mal erzählen, wie es rund um den Film aktuell aussieht.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu so erzählen soll jetzt gerade.
Weil es zu viel ist oder weil dein Kopf gerade auch so leer ist?
Beides.
Dann machen wir das in der nächsten Folge.
Ja.
Und machen Schluss für heute mit einem Schluck Malzbier. Was hältst du davon? Ja, ich bin mich auch ein bisschen müde. Ich muss mich noch dran, ich habe eben so drüber nachgedacht, dass es fühlt sich so gut an, mit dir hier so zu sitzen, sich unterhalten zu können, ein Malzbier zu trinken. Es fühlt sich wirklich richtig, richtig gut an. Das ist so eins meiner absoluten Highlights der Woche.
Ja.
Und dann habe ich so überlegt, dass es sich auch so ein bisschen wie Normalität wieder anfühlt. Dabei ist die Normalität ja eigentlich mittlerweile, dass du nicht zu Hause bist. Weißt du?
Stimmt.
Das ist so ein bisschen creepy irgendwie. Und dass es auch jetzt so ist, so, dass man, ich freue mich so über deine Ankunft, wir podcasten jetzt und morgen früh bist du wieder weg.
Ja, das geht mir tatsächlich genauso, dass immer noch, wenn ich in Kassel bin, dann ist das, also fühlt sich an wie die Normalität und ja, wenn ich an der Uni bin, dann ist das unterwegs. So, das ist,
okay.
Das ist so. Aber vielleicht auch gar nicht schlecht, weil unterwegs funktionieren die Dinge ja in der Regel einfacher.
Ja, in der nächsten Folge werden wir ein bisschen berichten über deine Fähigkeiten, die du zugelegt hast. Wäsche waschen, spülen, Bett machen.
Wird eine kurze Folge.
Sauber machen. Das wird eine kurze Folge. Du wirst das irgendwann alles hinkriegen, da bin ich ganz fest von überzeugt.
Könnte, also ich glaube prinzipiell, dass ich das sicherlich kann. Ich glaube tatsächlich, bei vielen Dingen ist gar nicht das Problem, dass ich es nicht kann, sondern dass ich es nicht in den Alltag integrieren kann, zeitlich. Mhm. So. Wenn ich glaube, einmalig würde ich vieles davon hinbekommen. Aber ja, mal schauen.
Ja, und dir kommt halt der Nutzen dann immer nicht so sofort vor Augen, habe ich oftmals das Gefühl.
Naja, schon, weil ich weiß ja zum Beispiel, würde das klappen, dann würden Zeitfenster frei, zum Beispiel für Mami und dich, wo ihr dann beispielsweise an Wochenendrebellenprojekten arbeiten könnt. Dementsprechend ist mir schon klar, welchen Vorteil das hätte und es wäre mir auch sehr wichtig, dass ihr praktisch mehr Zeit dafür hättet, mehr daran arbeiten könnte. Deswegen würde ich ja prinzipiell gerne dafür sorgen.
Gar nicht wegen mir und Mami. Mir ging es jetzt so um dich ganz persönlich. Wenn du abwägen müsstest und sagen würdest, okay, ich kann jetzt hier weiter lernen, gleichzeitig liegt aber meine Schmutzwäsche hinten in der Ecke und ich müsste jetzt eigentlich mal Unterwäsche waschen, weil sonst muss ich morgen die ich jetzt anhabe, noch einen zweiten Tag anziehen. Dann würde ich sagen, liegt deine Schmerzgrenze, wie viele Tage könntest du das so durchziehen? Dann liegt die schon ziemlich hoch wahrscheinlich eben nochmal.
Jein, also prinzipiell fände ich das natürlich auch total unangenehm und will das nicht. Und
also die Osteuropa-Tour, wir machen uns auf den Weg.
Das waren ja was anderes, das waren ja Funktionskleidung. Ach so. Die war ja auch dafür da, so. Mit normaler Unterwäsche würde ich das auch nicht ewig
machen. Ja, dann nimm doch Funktionsunterwäsche.
Das ist tatsächlich eine Idee.
Das ist tatsächlich eine Überlegung.
Ist bis jetzt aber noch nicht passiert, weil ja das Wäschewaschen dann von Mami erledigt wird, wenn ich hier bin. Und deswegen ist es gar nicht so, dass ich den Nutzen nicht erkenne, sondern ich weiß ja, es muss irgendwie gemacht werden. Also das ist ja gar nicht eine Sache von Nutzen, sondern es geht halt nicht, wenn es nicht gemacht wird. So. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich es bisher nicht selber so in den Alltag integriert bekomme. Hm. Und ja, natürlich würde ich die Priorität dann grundsätzlich höher einschätzen, dass ich die Zeit dann noch zum Lernen verwende, wenn ich sie denn brauche. Aber gleichzeitig ist mir auch natürlich bewusst, dass auch viele Zeitfenster frei würden, wenn man das irgendwie integrieren könnte, die dann in andere Projekte fließen können. Hm. Ja.
Dann sprechen wir in der nächsten Folge über diese erlernten Fähigkeiten und du kannst dann ein erstes Status-Update geben zu deiner neuen digitalen Errungenschaft.
Oh ja, das.
Ja, da kannst du ja dann mal ein bisschen erzählen. Da bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt. A, Variante 1 wäre, wenn wir das nächste Mal podcasten, hast du das Ding schon verloren. Jetzt lachen wir noch drüber.
Ja,
wir hätten es nicht sagen sollen. Variante 2 ist, dass es dir tatsächlich immens hilft, deine Baustellen, die du momentan noch so rund um alles, was deine Lebensorga vor Ort angeht, in den Griff zu kriegen. Dass das wirklich ein, vielleicht ein kleiner Meilenstein wird. Ich bin da wirklich guter Dinge. Aber wir wollen nicht zu viel spoilern. Erzählen wir beim nächsten Mal.
Ja, boah, ich muss noch erzählen, über einen Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, wo es auch um diese Anreise ging zur Uni, weil es war so eine Busfahrt und das Einsteigen war halt schon irgendwie schwierig. Ich bin dann ganz nach vorne, also ich habe irgendwie geschafft, mir ganz praktisch vorne am Bus steigen, einen Platz zu sichern, um zu stehen, und hatte dann das große Glück, dass die Tür genau vor mir gehalten ist, sodass ich einen Platz bekommen habe. Und nach mir wurde es dann aber halt richtig übel. Ich habe einen Platz bekommen, an dem ich geschützt war, und dann sind die Leute aber auch reingeströmt. Und es war halt irgendwie so, dass die Leute, also dass das Einsteigen sehr lange gedauert hat, und hinten im Bus war es noch ziemlich leer und vorne war es halt schon viel, viel, viel voller, und ich saß halt ganz hinten. Und der Busfahrer war halt richtig angenervt davon, dass die Leute alle praktisch sich in die eine Hälfte des Busses praktisch drängen, und hat dann so eine Durchsage gemacht, so wie, ja, bitte auch immer nur eine Tür gleichzeitig benutzen. Und ich habe es nicht verstanden in den ersten Kindern. Ich war so, hä, wieso nur eine Tür gleichzeitig benutzen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und ich habe dann richtig so 10, 20 Sekunden drüber nachgedacht, so WTF, warum nur eine Tür gleichzeitig? Und dann habe ich so gecheckt, dass das sarkastisch war. Ja.
Das ist auch ein schöner Erkenntnismoment.
Ja, das war ein richtiger Erkenntnismoment.
Vorher so 48 Stunden in lineare Algebra investieren, ja, und dann aber 20 Sekunden brauchen, um den Türwitz zu verstehen. Aber du kennst das doch eigentlich auch von der München jetzt in der Riesenzeit mit
die machen auch sarkastisch.
Die machen doch auch immer da die ganze Zeit ihre Witzchen, gerade jetzt
bei den Hörsälen ist es genauso irgendwie. Ich habe es ja, glaube ich, letzte Folge schon erzählt. Ich verstehe es wirklich nicht, wie man es wirklich, man findet immer die Menschen finden irgendwie von alleine immer den ineffizientesten Weg, diesen Raum zu füllen und zu leeren. Also es gibt ja so Beispiele von Selbstorganisation, wo man hat Systeme, die sind nicht gesteuert, sondern die bestehen aus ganz vielen einzelnen, sich unabhängig verhaltenden Individuen, und trotzdem agieren sie so, als wären sie perfekt organisiert. Also dieses Prinzip Selbstorganisation.
Ameisenhaufen.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Sie agieren so, als wären sie praktisch gesteuert, oder sie agieren, als wären sie ein Gesamtindividuum, das Interessen verfolgt, aber in Wahrheit ergibt sich das nur aus ganz, ganz, ganz vielen untergeordneten einzelnen Prozessen, und am Ende läuft er trotzdem aber maximal effizient ab. Und ich glaube, in der Uni ist es irgendwie das Gegenteil. Also es läuft maximal ineffizient ab.
Das ist doch kein Uni-Problem.
Es ist kein Uni-Problem. Aber da sieht man es halt auch wieder gut. Oder auch bei Zügen, wo praktisch die Menschen von den Zügen...
Ich wollte gerade sagen, wir fahren seit 15 Jahren Zug. Schau dir das mal an, bitte, wenn an einem Bahnhof sehr, sehr viele Menschen ein- und aussteigen, was dann auch in den Gängen los ist. Wie sich manchmal Menschen mit Koffern gegenüberstehen im Gang.
Wir stehen da 20 Minuten.
Wie John Wayne so 20 Minuten, und es geht nichts weiter, nichts vorwärts, und keiner kommt auf die zu sagen, ja, wie lösen wir jetzt mal das Problem? Oder wie das ist.
Ich bin wirklich überzeugt, dass es irgendwie praktisch, und das ist ja eigentlich auch fast wieder erklärungsbedürftig, dass Menschen es in solchen Systemen immer schaffen, den ineffizientesten Weg zu wählen. Also ich wüsste, hab mir das ja angeguckt, weil ich muss immer an meinem Platz ja stehen bleiben, und ich wüsste nicht, wie man es weniger effektiv machen könnte, so. Und das ist ja auch fast erklärungsbedürftig, dass praktisch aus dem individuellen Verhalten von ganz, ganz vielen Menschen sozusagen auch ein extremaler Wert erreicht wird, nur halt negativ so.
Ja, wobei in dem Kontext fällt mir ein, mein Lieblingsmensch, also es gibt ja sowieso so Lieblingsmenschen, also ich habe wirklich so richtige Gruppen von Lieblingsmenschen, und in den Top 3 ist so auf jeden Fall, ja, ah. Und in den Top 3 wäre auf jeden Fall derjenige, wenn du in so einen IC einsteigst und du siehst so mittig des Gangs so drei Leute mit fetten Koffern auf dich zukommen oder sonst was, dann bleib ich ja an der Tür schon stehen und warte, bis die vorbeigehen. Und dann ist es aber meistens jemand, dass derjenige, der direkt hinter dir kommt, wenn ich so einen Schritt beiseite gehe, dann erstmal wutentbrannt an mir vorbeistürmt nach dem Motto, oh, warum geht denn der so langsam oder sonst was, und erstmal in diesen Gang reinstürmt und es dann alles doch wieder genauso lange dauert, wie als wenn ich einfach selber weitergegangen wäre. Das ist eigentlich der, also ich würde sagen, Platz 2 oder 3 in meiner Top 10-Liste der Leute, die mir wirklich richtig auf die Eier gehen, würde ich schätzen.
Ja, es ist auch gerade, also wenn man von Zürich nach Kassel fährt, und steigt ja immer in Fulda um, und es ist dann wirklich auch manchmal so, dass so dass sich zwischen Fulda und Kassel gar nicht legt. Also dass man eigentlich stehen bleiben kann, weil die ganze halbe Stunde halt Leute praktisch in dem Gang stehen. So. Also man könnte dort so gute, man muss das einfach mal beobachten, könnte so, ja. so gute Schlüsse draus ziehen.
Ja. Das ist aber am auf Platz 1 wäre definitiv, wenn die Durchsage kommt, wir öffnen Kasse 2.
Ja, das habe ich noch gar nicht so oft beobachtet.
Das musst du dir mal angucken, Jesse. Ganz im Ernst. Das musst du dir wirklich mal angucken. Mit welcher Rücksichtslosigkeit dort Menschen beiseite geschubst und geschoben werden. Das einzig, das ist ähnlich wie, hast du diese Bilder gesehen, jetzt als Wiesenstart war, wenn so dieser
Samstag. Die Bilder kenne ich, ja.
So ähnlich ist das, wenn im Lidl unten an der oberen Königsstraße, wir öffnen Kasse 2 und du hast so eine riesig lange Schlange. Das sind ähnliche Bilder, die sich da abspielen. Es ist ja gruselig.
Aber da muss ich ja auch wieder an einen Moment aus der Vorlesung denken, wo so ein, wo praktisch eigentlich ja erklärt wird, dass man mit ein bisschen Nachdenken viele Verhaltensweisen, die irgendwie auf den ersten Blick oder die uns intuitiv irgendwie logisch erscheinen, ja, wenn ich mich jetzt beeile, bin ich schneller so, dass man mit ein bisschen Nachdenken eigentlich darauf kommt, dass das so nicht funktioniert. Es war zum Beispiel eine von den Quizzes in Physik, eine von den Quizaufgaben war, eine Fahrradfahrerin fährt mit 10 km/h einen Berg hoch, den Berg runter fährt sie mit Lichtgeschwindigkeit. Wie groß ist ihre Durchschnittsgeschwindigkeit? Und dann gab es so Antwortmöglichkeiten. Und das Intuitivste, was ich auch zuerst intuitiv vom Bauchgefühl
her geantwortet
hätte, Antwortmöglichkeiten,
ja.
10 km/h, 20 km/h oder C halbe, also die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit.
Hätte ich gesagt, die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit.
Wäre auch das, was ich intuitiv gesagt, was auch die meisten intuitiv gesagt hätten, weil sie fährt ja praktisch mit 10 hoch, mit Lichtgeschwindigkeit runter und die 10 sind ja eigentlich nichts im Vergleich zu Lichtgeschwindigkeit.
Genau, deswegen wäre
also,
ich darauf
wenn man drauf, aber die Durchschnittsgeschwindigkeit ist ja die Geschwindigkeit, wenn sie praktisch die gesamte Strecke mit dieser Geschwindigkeit gefahren wäre, würde sie genauso lange brauchen. Das, so ist die Durchschnittsgeschwindigkeit definiert.
Ach so, okay, gut, das ergibt natürlich keinen Sinn dann.
Und dadurch ist es ja praktisch so, dass wenn sie die gesamte Strecke mit C halbe fahren würde, würde sie ja praktisch keine Zeit brauchen, dann wäre sie ja sofort wieder da. Deswegen also ist die richtige 20. Antwort in etwa ungefähr 20
ungefähr
Kilometer
20.
pro Stunde.
Okay.
Und daran das war dann halt eine dieser Fragen, die der Professor halt gestellt hat, um irgendwie uns dazu zu bringen, nicht sofort auf die Intuition zu hören, sondern halt darüber nachzudenken, weil die praktisch Streckenabschnitte, in denen du schneller bist, fallen halt auch weniger ins Gewicht in der Durchschnittsgeschwindigkeit, weil sie salopp gesagt ja auch schneller vorbei sind. So. Hm. Und dieser kurze Zeitspanne, die du mit Lichtgeschwindigkeit fährst, erhöht dann die Durchschnittsgeschwindigkeit gar nicht mal so deutlich. Und damit hat er praktisch auch begründet, warum es Quatsch ist, auf der Autobahn zu rasen, um irgendwie Zeit aufzuholen oder schneller zu werden, weil deine Fahrzeit und deine Durchschnittsgeschwindigkeit wird am Ende sowieso vor allem durch die Streckenabschnitte bestimmt, in denen du im Stau stehst oder in denen du langsam fahren musst. Ja. Und damit ist halt gesagt, selbst wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fahren würdest in den übrigen Streckenabschnitten, wärst du nicht viel früher zu Hause. So. Mhm. Und
diese Erkenntnis habe ich immer, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann muss ich ein ganzes Stück auf der Bundesstraße fahren. Und dann komme ich quasi ans Ortsschild Kassel, wo eigentlich morgens immer Rückstau ist. So. Und es ist immer so auf dem kleinen Stück, wo man weiß, da wird erst dort hinten geblitzt und da ist eigentlich 100, pesen dann viele so mit 140, 150. Und noch schlimmer ist auf dem Rückweg auf der Landstraße, da ist es auch so, dass da jetzt hinterm Kaldener Flughafen ist so eine Baustelle momentan. Das staut sich dann auch immer zurück. Und da auf der Landstraße auf dem Hinweg, wie oft dort welche schon übelst gefährliche Überholmanöver, also wirklich an uns vorbei, gerade so noch die Kurve gekriegt, als so dann von vorne der LKW um die Ecke kam, um die Kurve und was weiß ich nicht alles. Und stehen dann aber 2 Minuten später eigentlich vorne an der Baustelle, genauso wie wir. Also haben übrigens sind genau. Früher im Stau. Das ist das Erfolgsgeheimnis dann insgesamt. Ja. Ja, krass. Ja, machen wir Schluss für heute. Mhm. Haben wir eben schon gesagt, ne?
Stimmt.
Jetzt machen wir wirklich Schluss. Ja. Und in der nächsten Folge wollen wir mal wieder Rezensionen vorlesen. Das haben wir sehr lange nicht gemacht, aber wir haben sehr viele tolle bekommen. Und umso mehr würden wir uns freuen, wenn vielleicht noch die ein oder andere neue tolle dazukommt. Ja, vielleicht eine, die mal lobt, was meine wissenschaftliche Auffassungsgabe angeht oder vielleicht einfach dich lobt, wie toll du das in Zürich machst. Würde ich nämlich sagen.
Ja.
Du machst das wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich kann nur erahnen, was das für dich alles an Aufwand, an Kraft und an Willen und Disziplin erfordert insgesamt. Und auch wenn wir uns dann immer mal wieder zoffen, wenn dann der Koffer weg ist oder irgendwie irgendeine Gammelscheiße an Essen hier ankommt, die noch irgendwann.
Oh,
essen
apropos. Muss.
Oh nein, jetzt habe ich wieder was angesprochen.
Gut, ja. Das, aber gut, dass du es sagst, weil das müssen wir noch aus dem Koffer holen.
Ja, dann machen wir das jetzt. Ja.